Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, öffne du jetzt unsere Herzen für wir hören auf dein Wort, für dein Reden. Mach du uns frei zu hören und schenk du, dass jeder von uns heute mit einem guten Gedanken nach Hause geht. Amen. Wir befinden uns gerade im Thessalonicher Brief. Da haben wir uns während der Allianzgebetswoche mit dem Kapitel 5 ausführlich beschäftigt. Dann hatte ich ja gesagt, ich möchte die nächsten zwei, drei Sonntage mal ein bisschen so sonst noch in den Thessalonicher Brief reinschauen. Fangen einfach mal vorne an. Paulus und Silvanus und Timotheus schreiben diesen Brief an die Gemeinde in Thessalonich, die zu Gott, dem Vater und zu dem Herrn Jesus Christus gehört. Wir wünschen euch Gottes Gnade und seinen Frieden. Wir danken Gott immer wieder für euch alle. Jedes Mal, wenn wir beten, denken wir an euch. Vor Gott, unserem Vater, erinnern wir uns, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr euren Glauben in die Tat umsetzt und zu welchem unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus macht. Gott liebt euch, liebe Brüder und Schwestern, und wir wissen, dass er euch erwählt hat. Denn als wir euch die rettende Botschaft verkündigten, da wirkte Gott nicht allein durch unsere Worte, sondern mit seiner ganzen Kraft. Sein Heiliger Geist stand uns bei und gab uns von Anfang an die Gewissheit, dass unsere Predigt bei euch nicht ins Leere gehen würde. Ihr wisst ja selbst, wie wir uns verhielten, während wir bei euch waren. Bei allem, was wir taten, ging es uns nur um euch. Nun seid ihr unserem Beispiel gefolgt und unserem Herrn Jesus Christus. Und obwohl ihr deswegen viel leiden musstet, habt ihr Gottes Botschaft mit einer solchen Freude aufgenommen, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann. So seid ihr für die Christen in ganz Mazedonien und in der Provinz Achaia zum Vorbild geworden. Aber nicht nur dort hat sich die Botschaft des Herrn durch euch verbreitet, auch an allen anderen Orten spricht man von eurem Glauben, so dass wir darüber nichts mehr berichten müssen. Im Gegenteil, überall erzählt man, wie freundlich ihr uns aufgenommen habt, dass ihr nicht länger die toten Götzen anbetet, sondern zu dem lebendigen, wahren Gott umgekehrt seid und ihm allein dient. Und so wartet ihr nun auf seinen Sohn, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der für alle sichtbar vom Himmel kommen wird. Er allein rettet uns vor Gottes Zorn im kommenden Gericht. Einfach mal das Kapitel 1 im Zusammenhang. Thessalonich ist eine Stadt, damals, die lag an der Via Egnatia, der Hauptverkehrsweg zwischen Rom und Byzanz. Daher entsprechend von Bedeutung, gleichzeitig Hauptstadt der damals römischen Provinz Mazedonia. Und darauf nimmt Paulus Bezug, wenn er schreibt, ihr seid für die Provinz Mazedonien und Achaia zum Vorbild geworden. Wie so oft in solchen Städten hat man da die verschiedensten Einflüsse. Das zeigt sich nicht nur im Handel und in der Kultur, sondern auch in der Welt der Geister und Götter. Es wurden nicht nur griechische und römische Götter verehrt, also wie der Zeus, die Aphrodite, Apollo und so weiter, sondern auch noch die ägyptischen, also Isis, Osiris und was das noch alles dazukommt, das hat sich da alles so, kam da alles so zusammen. Und so eine Götterwelt, die hat ihre Eigenarten. Ja, bei Göttern ist nämlich immer die Frage, wie reagieren die? Ja, vor allem die griechischen und römischen Götter, die waren ziemlich launisch. Ja, habe ich genug geopfert, damit sie mir gnädig sind? Ja, habe ich genug getan? Ja, habe ich jetzt zum Beispiel den Dionysos gnädig gestimmt, dass die Weinernte was wird? Ich muss immer irgendwas tun, irgendwas leisten, damit dieser Gott sich mir freundlich zeigt. Und wenn die Ernte dann misslingt, dann steht die Frage im Raum, womit habe ich ihn jetzt verärgert? Und das habe ich eben nicht nur einmal, sondern das habe ich, ich weiß gar nicht, wie oft mal. Weil je nach verschiedener Lebenssituation muss ich mich an verschiedene Götter wenden. Demeter für die Ernte, wie gesagt, Dionysos für die Weinernte, nochmal speziell, wenn ich Kinder kriegen will, bräuchte ich die Aphrodite. Und wenn ich, wenn es daheim irgendwie um Haus und Herd nicht so gut läuft, dann bräuchte ich die Hestia und den Poseidon, wenn ich aufs Meer fahren will und so weiter und so fort. Und dem allem muss ich gerecht werden in bestimmten Situationen. Das heißt Hoffen und Bangen. Und so ist der religiöse Mensch der Antike in Thessalonich ein Gefangener zwischen Angst und Hoffnung. Ist der Gott mir gnädig oder rachsüchtig? Und jetzt kommt Paulus und predigt denn von einem Gott, der von vornherein mich gnädig ansieht. Dem es so wichtig ist, dem ich so wichtig bin, dass Gott seinen Sohn schickt, um diese Menschen um mich zu sich zu ziehen, um mich zu befreien aus dieser Furcht und dieser Angst. Und in eine direkte Begegnung zu bringen mit Gott. Und da gab es viele Leute, die das angenommen haben. Einige Juden, können wir nachlesen, Apostelgeschichte 17. Aber der Hauptteil der Gemeinde scheint sich wirklich aus Menschen zusammengesetzt zu haben, die Heiden waren. Also die in dieser Götterwelt gelebt haben. Und Paulus beschreibt diesen Schritt in Vers 9. Überall erzählt man, wie freundlich ihr uns aufgenommen habt, dass ihr nicht mehr die toten Götzen anbetet, sondern dem lebendigen, wahren Gott zu ihm umgekehrt seid und ihm allein dient. Und schon allein diese Aussage, überall erzählt man, zeigt, welche Ausstrahlung die Gemeinde hatte. Und auf die Ausstrahlung von Gemeinde und von Christen möchte ich heute anhand dieses Textes mal schauen. Ich möchte einsteigen mit dem Punkt die erste Liebe. So wird der Beginn, der Start ins Glaubensleben, so meine ersten Schritte als Christ, an anderer Stelle auch in der Bibel bezeichnet. Und wie oben beschrieben, war das für das Ganze, die Botschaft von Jesus für die Thessaloniker, erstmal eine enorme Befreiung. Befreiung aus religiösen Zwängen der Götterwelt, die sie kannten. Und das musste raus, das musste in die Welt getragen werden, das mussten wir doch weiter erzählen, der Verwandtschaft, den Freunden und den Nachbarn. Und natürlich und darüber hinaus. Das musste im Land verbreitet werden und das haben sie getan. Zum einen mal wird beschrieben, ganz, ganz aktiv, die sind losgezogen und haben es weitergesagt. Und die hatten nicht viel Ahnung, Leute. Der Paulus war nur ganz kurz da. Apostelgeschichte 17 heißt, er predigte an drei Sabbaten, lehrte. Ja, die bei den Heiden vielleicht auch noch, das ist nicht beschrieben, unter der Woche, aber er war, wenn es gut geht, drei Wochen da. Und dann musste er abhauen. Und nach meiner Einschätzung wussten die Menschen so gerade mal so die wichtigsten Grundlagen. Ja, Jesus kam in diese Welt, Jesus starb für mich, er ist auferstanden, damit ich mit Gemeinschaft mit Gott haben kann. Vielleicht noch das eine oder andere Wort Jesu und vielleicht noch zwei, drei Heilungsgeschichten. Und das war's. Ja, also nicht von wegen, ich habe 30 Jahre Bibel gelesen und weiß eigentlich von vorne bis hinten Bescheid. Wie gesagt, drei Sabbate, drei Wochen und dann muss Paulus gehen. Aber dieses Wenige hat die Menschen so mitgerissen, dass sie die Botschaft weiter verbreiten im ganzen Süden Griechenlands. Also Mazedonien und Achaia, das sind die südlichen, ist der ganze südliche Teil von Griechenland. Und wie gesagt, das ohne Bibel hatten sie nicht. Ohne große Ausbildung, nur das bisschen Wissen, aber eine große Begeisterung und ein großer Eifer, mit dem sie weitererzählen. Und sowas gibt es durchaus auch heute. Wir hatten einen Mann im Dorf, ein paar Jahre älter als ich, und dessen Leben war eine Katastrophe. Er war verheiratet, Frau mit Kind, dann hat er mit einer anderen Frau ein Kind gehabt, hat die dann geheiratet, das ganze Spiel nochmal, wieder mit einer anderen Frau ein Kind gezeugt, ich weiß gar nicht, ob er die dann auch geheiratet hat. Und er war Dorfgespräch, und ich komme jetzt aus einem großen Dorf, ja, 7000 Einwohner, das ist schon, also Philippsthal und Heringen bald zusammen, ja. Aber das wussten wir. Und dieser Mensch kommt zum Glauben an Jesus und nimmt die Vergebung an. Und er war so begeistert, er hatte das erzählt und so weiter. Also so wie er vorher Dorfgespräch war mit seinem eher fragwürdigen Leben, um es mal so auszudrücken, war er dann Gespräch von dem, was er erzählt hat. Und ich weiß noch, ich bin damals zu meinem Jugendleiter und habe ihn gefragt, woher kommt diese Begeisterung, dieser Eifer? Weil ich habe da plötzlich bei mir ein Defizit bemerkt und habe gesagt, diesen Eifer, den habe ich gar nicht. Ja, ich erzähle gern von Jesus und so weiter, aber das, was der macht, da bin ich meilenweit von entfernt. Und dann sagt er zu mir, weißt du, Markus, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Ja, so ähnlich sagt es Jesus zu der Sünderin, die ihm die Füße salbt. Und so stelle ich mir das vor, so ein bisschen bei damals bei der Gemeinde in Korinth, wie die das Evangelium verbreitet hatte, ja, so dieser innere Antrieb dann auch. Aber die waren nicht nur aktiv unterwegs, sondern es hat sich herumgesprochen und Leute sind neugierig geworden und die kamen von ganz alleine, um zu sehen, ja, was gibt's denn dort? Ja, wenn ich mir den Text so anschaue, dann kommt bei mir aber insgesamt dann die Frage auf, wie ist denn das bei mir persönlich? Wie ist das bei uns in der LKG? Wie ist es in der Gemeinde Jesu generell heute? Ja, wie ist es mit der Begeisterung und dem Eifer? Welche Ausstrahlung habe ich? Welche Ausstrahlung haben wir nach außen? Nach innen ist auch wichtig. Ja, wie gehen wir miteinander um und so weiter? Das zeigt sich auch in unserer Nachfolge. Aber hier in dem Text ist erstmal interessant nach außen. Denn Gemeinde existiert ja nicht zum Selbstzweck. Und dann ist schon die Frage, ja, wir sind jetzt nicht Leute, und ich kenne nur sehr, sehr wenige Christen, die das sind, die ständig mit anderen Leuten über das Evangelium reden. Und das forcieren von sich aus. Also ich bin mehr der Typ, ich setze mich in den Zug oder bin irgendwo unterwegs oder mit Leuten oder wir sitzen drüber noch im Feuerwehrdienst, noch im Getränk kommen ins Gespräch. Ja. Und dann kommt es immer wieder vor, dass man über den Glauben redet. Hatte euch ja letztes Jahr erzählt, Zugfahrt nach Augsburg, insgesamt mit 4 Leuten gesprochen, davon 3 mit 3 dann über den Glauben und eine Frau, die hat es so angefixt, dass sie mich ein Vierteljahr später irgendwie übers Internet ausfindig gemacht hat und mich angerufen hat. Ich möchte sie mal besuchen, neue Jahr, mit meiner Familie. Ich möchte weitermachen an dem Gespräch. Spannend. Aber ich bin nicht der Typ, ich lasse es auf mich zukommen und hoffe, dass sich was ergibt. Und sage nicht, oh, jetzt, du brauchst jetzt Jesus. Ja, ich habe das probiert. Ich habe wirklich so Straßeneinsätze und so weiter, habe ich alles mitgemacht. Das ist echt nicht mein Ding. Irgendjemand auf der Straße anquatschen. Egal wie. Aber, und wie gesagt, da find ich wenige. Und dann das andere ist, dass Gemeinde dann ja nicht so rausgeht oder sonst irgendwas. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und da gibt es einen Sozialwissenschaftler, der heißt Louis Loy, eigentlich Bernstein und Loy, das sind 2. Und der erklärt so ein bisschen, wie eine große oder wie eine kleine Gruppe in der Regel, es sind immer solche Gedanken, es sind immer immer nur teilweise so, aber wie so eine Gruppe funktioniert. Und das ist einfach nur aus Beobachtung, das ist jetzt kein gestaltetes Modell, sondern es ist einfach aus Beobachtung, was passiert. Und da gibt es die Findungsphase, man fängt an, man hat einen guten Start. Und da läuft ganz, ganz viel, sehr viel spontan, eher unkonventionell und viele sind sehr, sehr aktiv. Einfach die Begeisterung des Anfangs, ich habe es ja beschrieben, die erste Liebe, das gehört da damit hinein. Und man ist ganz, ganz viel evangelistisch unterwegs, was völlig normal ist. Und dann festigt sich so eine Gruppe, man hat sich gefunden und so weiter. Und irgendwann kommt die Frage auf, ja, also es ist ein Unterschied, sind wir zu zweit, sind wir zu viert, sind wir zu zehn, sind wir 50. Irgendwann kommt die Frage auf nach Rollenverteilung. Nach Verantwortung, nach Leitung. Ja, das nennt er dann die Machtphase. Hört sich gefährlich an, ist aber gar nicht so schlimm. Ja, wir können das beobachten, zum Beispiel bei den Jüngern Jesu. Die sind zu zwölf, also nehmen wir mal den Kern, die zwölf, die sind zusammen unterwegs. Und da ist auch die Frage, wie ist denn das eigentlich bei uns, wenn das Reich Gottes kommt? Weil wir sind ja mit Jesus da gerade hin unterwegs, dass das Reich Gottes kommt und so weiter. Und dann, er hat uns ausgesucht, wir werden doch da eine Aufgabe kriegen. Und dann kommen Jakobus und Johannes, kommen her, gingen zu Jesus und sagen, Lehrer, wir haben eine Bitte an dich. Ja, was denn? Wenn deine Herrschaft begonnen hat, ja, die redet nicht vom Himmel, ja, die Perspektive haben die ja noch gar nicht. Dann gewähre uns doch die Ehrenplätze rechts und links neben dir. Sprich, wir wollen Leitungsposition, wir wollen Chef sein in dem neuen Laden. Wir wollen Verantwortung übernehmen. Das kann man hören als, ich will Verantwortung nehmen, wir wollen was leisten für dich. Kann aber auch sein, ja, ein besonderer Platz, Ehrenplatz ist hier übersetzt. Und Jesus macht ihnen ganz klar deutlich, also der lässt sie richtig gegen die Wand laufen, wie falsch sie eigentlich liegen mit ihrem Wunsch. Und dann heißt es zum Abschluss in dem Text, die anderen 10 Jünger hatten das Gespräch mit angehört und waren empört über Jakobus und Johannes. Ja, das sieht man was von diesem Denken an Rollenverteilung und Aufgaben. Und das findet in jeder Gruppe statt. Es gibt nicht nur eine Stelle in der Bibel, wo man das findet, sondern findet man immer wieder, gerade in den Paulusbriefen. Korintherbrief zum Beispiel, ja, wo es um die Gaben geht und so weiter, geht es letztendlich auch, ja, was ist das Wichtigste und so weiter. Ich kann das wie im Grunde genommen ganz, ganz ähnlich. Und dann kommt noch die Diskussion rein mit ersten Lehrfragen. Da kommen plötzlich Fragen auf. Und das bedeutet nicht, dass das im Streit sein muss. Ja, das kann alles ganz friedlich sein. Das ist ein Findungsprozess. Und es, wie gesagt, das findet man ganz viel in den Briefen von Paulus. Und das ist was völlig Normales. Das Normale dabei ist aber auch, dass die Dynamik nach außen nicht verloren geht, aber runterfährt, sagt man mal so. Weil sich die Gemeinde oder die Gruppe mit internen Dingen beschäftigt. Wenn das soweit geklärt ist, dann kommt eine Zeit, alles so in trockenen Tüchern, es läuft alles soweit im Laden. Gemeinde funktioniert, Gemeindeveranstaltungen sind organisiert, man fühlt sich ganz wohl zusammen, es wächst ein innerer Zusammenhalt, Beziehungen vertiefen sich, Glaubenslehre, persönliches, geistliches Wachstum stehen im Mittelpunkt. Kurz gesagt, es geht um Festigung oder fromm ausgedrückt um Heiligung. Das ist dann die Vertrautheitsphase. Hat einfach alles einen Titel. Und in der Phase entschließt sich dann eine Gemeinde zum Beispiel ganz oft ein Haus zu bauen in heutiger Zeit. Ja, oder zu kaufen. Und das läuft alles so, mal kommt jemand dazu und so weiter und mal bleibt jemand weg. Das läuft alles so ein bisschen in einem ordentlichen Rahmen, sagen wir es mal so. Und dann kommt jemand auf den Gedanken und sagt, das ist hier nicht mehr, wie es mal war. Mir fehlt da was. Da kommt man dann in die sogenannte Differenzierungsphase. Jetzt schaut die Gemeinde, fangen Leute in der Gemeinde an, darauf zu schauen, wie haben wir uns eigentlich entwickelt? Wie sind wir da hingekommen, wo wir jetzt stehen? Wo ist die Begeisterung vom Anfang? Die Frage muss dann irgendwann kommen. Sind wir auf einem guten Weg oder müssen wir uns verändern? Ja, und hier kommen dann auf tiefergehende Lehrfragen, eventuell Streitigkeiten mit rein. Da gibt es dann auch wirklich Spannungen, muss man wirklich mit rechnen. Zwischen den verschiedenen Gruppen. Es gibt dann zum Beispiel, die Gruppe sagt, mir reicht eigentlich, ich bin so beschäftigt im Alltag, mir reicht eigentlich, wenn ich ab und zu in die Gemeinde gehe oder regelmäßig in die Gemeinde gehe und da auftanken kann und das bringt mich durch die Woche. Das ist gut für mich. Ist ja auch gut. Und dann gibt es eine andere Gruppe, die sagen, ja nee, das geht nicht, wir müssen raus, wir müssen missionarischer werden und sowas. Und die können dann schon mal auch gegeneinander laufen. Und das führt dann eben eventuell zur Trennungsphase. Ja, in der klassischen Gruppendynamik sagt man dann löst sich eine Gruppe auf, dann ist die Zeit einfach vorbei. Noch ein Beispiel dazu. Aber eigentlich bei so Gemeindestrukturen kann man sagen, das Einzelne gehen dann raus, gehen vielleicht einen anderen Weg oder gründen was Neues oder es entsteht ein Aufbruch. Auch vielleicht nur beim Teil der Gruppe und die andere trägt es im Hintergrund mit. Da gibt es ganz, ganz viele Variationen. Aber man kommt zu einer Veränderung. Wie gesagt, das ist ein Grobmodell aus der Gruppendynamik, Gruppenerklärung. Und da gibt es immer Haken und Ösen bei sowas. Wenn ihr euch das anschaut, lässt sich das im Großen und Ganzen aber bei jeder christlichen Bewegung nachweisen. Ja, über einen kurzen oder langen Zeitraum. Ja, die Zeiträume sind sehr, sehr unterschiedlich. Und auch hier in Thessalonich, ja, wenn man den zweiten Thessalonicher Brief liest, der klingt völlig anders wie der erste. Ja, weil da hat sich manches entwickelt. Und Paulus hat plötzlich ernsthafte Ermahnungen parat, weil sich eben da auch nicht alles so weiterentwickelt hat wie am Anfang. Es gibt Machtstreitigkeiten, Konflikte, es gibt die Phase, wo die Lehre innere Festigung in den Vordergrund gerückt ist. Genauso wie wir das heute auch, oder so ähnlich wie wir es heute auch finden. Um es nochmal ein bisschen anders zu sagen, es gibt eine kurze Geschichte, ich kenne es vom Kalenderblättchen, ich behaupte mal, die Hälfte von euch kennt sie auch. An der Küste laufen immer wieder Schiffe auf Grund und Menschen geraten in Seenot. Küstenbewohner bekommen das mit und helfen. Um besser helfen zu können, stellen sie immer einen vorne an die Küste, der aufpasst. Vielleicht auch mit einem Licht. Eine dauerhafte Wache. Und so, und dann kommen noch Leute dazu, es werden Aufgaben verteilt, man versucht effektiver zu helfen. Eine total tolle Geschichte. Das Problem ist aber, alle, die halfen und viel gute Arbeit leisten, die sind je nachdem Wind und Wetter ausgesetzt. Ja, da ist manchmal mancher Kampf dabei. Und so bauen sie ein Haus, eine Seenotrettungsstation. Von hier aus können sie noch besser und effektiver helfen. Doch als sie so in der Wärme sitzen, und der Alarm geht los, da wollen nicht alle raus. Es ist schlechtes Wetter. Pflichtbewusst raffen sich viele auf, gehen zum Einsatz und retten. Aber mit jedem Einsatz werden es ein paar weniger. Und immer mehr bleiben in der warmen Stube sitzen und man erzählt sich Geschichten von den Heldentaten vergangener Tage. Und dann sind einige dabei, denen gefällt es nicht. Sie sagen, hey, das ist eigentlich nicht, warum wir hier sind. Und sie machen sich auf, gründen eine neue Arbeit. Ja, voller Eifer, bauen schließlich sich auch ein Haus. Und dann bleibt man auch da lieber drin als draußen. Und die Schleife geht durch. Und so ist dann wieder ein paar, die irgendwann sagen, nee, deswegen sind wir nicht gestartet. Und gründen eine neue Arbeit. Und irgendwann stehen da zehn Notrettungsstationen an dieser Küste. So ähnlich stand es mal irgendwann im Kalenderblättchen. Und ich denke, das trifft die Realität von Gemeinden und von Gemeinde Jesu ganz gut. So, jetzt hört sich das alles furchtbar schlimm an, vielleicht für den einen oder anderen. Ist es schlimm? Nö, ist es nicht. Ist es falsch? Nein, ist es auch nicht. Ich denke, Gemeinde braucht immer wieder, dass es nach einer Zeit des Aufbruchs eine Zeit der inneren Findung und Festigung gibt. Und alles auf einmal kannst du einfach nicht. Und nicht nur die Gemeinde braucht es, das brauche ich auch als Einzelner. Ja. Ich habe es für mich so beschrieben, es ist wie Atmen. Ich kann weder die ganze Zeit ausatmen, noch kann ich die ganze Zeit einatmen. Ich brauche beides. Oder wie beim Sport, man läuft seinen Lauf, Wettkampf zum Beispiel, und dann brauche ich wieder eine Erholungsphase. Zeit des Aufbaus, ich muss trainieren und solche Dinge. Arbeitsleben könnten wir es genauso. Das Beispiel der LKG Werratal in jüngster Zeit dazu. Ostergarten. Jetzt schon ein paar Jahre her, ich weiß. Das ist aber bewusst genommen. 14 Jahre lang, wenn ich richtig informiert bin, mit viel Begeisterung, Zeit und Energie. Stimmt das? Kommt ungefähr hin. Bis zu 3000 Menschen in einer Saison, hier in diesem Haus, in 3-4 Wochen. Eine Wahnsinnserfolgsgeschichte. Von der heute, 8 Jahre später, immer noch Menschen reden. Und ich hatte letztes Frühjahr, so 7 Jahre nach dem letzten Ostergarten, mindestens 3 Anrufe. Wann ist dieses Jahr Ostergarten oder wann ist dieses Jahr Ostergarten? Ja? Das heißt, es ist bei manchen immer noch im Gedächtnis, da ist doch was. Ja? Ich weiß inzwischen, wo welche waren, dann kann ich die Leute dahin verweisen, sage, wir haben keinen mehr, aber schaut es doch euch mal da an, nach Fulda oder wo das. Ist es Strahlkraft? Ja! Das ist es! Und da darf man sich drüber freuen, und auch gute Erinnerungen dran haben. Das ist eine super Geschichte. Dankbar sein für diese Phase und diese Möglichkeiten, die diese Phase geschenkt hat. Ein echtes Geschenk Gottes. Und dann kommt irgendwann der Punkt, genauso so eine Phase, irgendwann ist es nicht mehr leistbar. Die Gründe dafür sind vielfältig, brauchen wir jetzt hier nicht erörtern. Es hat ein Ende. Und das ist nicht schön. Erstmal, ja, weil da hängen so, man hängt an solchen Projekten, man hat unheimlich viel investiert. Aber ich möchte es mal mit Worten aus der Bibel sagen. Prediger, ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben, heißt da, unter dem Himmel hat seine Stunde. Es ist einfach so. Es geht etwas zu Ende. In der Jugendarbeit, in der ich ja über 20 Jahre hauptberuflich aktiv war, dadurch lebst du das in einem viel, viel schnelleren Rhythmus. Ja, da liegt der Takt bei 3-4 Jahren, teilweise sogar noch kürzer. Und dann sind Jugendliche durch, es kommt eine neue Generation. Wir hatten 4 Jahre eine Jugendkirche, die lief super. 25 Jugendliche mit Begeisterung und Eifer dabei. Und aber auch da die Phase Start und so weiter, das gab es auch. Aber nach 4 Jahren haben die alle Abi gemacht. Es waren glaube ich, alles Abiturienten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und dann waren die weg. Es war eine super Sache. Und dann kam die neue Generation nach. Das war nicht ihr Projekt. Und dann haben wir sterben lassen. War vorbei. 1,5 Jahre später kommt eine neue Gruppe mit was völlig Neuem. Dann hat man 2,5 Jahre TC-Gebet. Auch gut. Also ich sage, will nichts von dem, was wir hier auf dieser Erde an Projekten und so weiter, missionarisch, egal wie, anleiern, ist ewig. Das Einzige, was ewig ist, ist Gott und sein Wort. Das ist ewig. unseres nicht. Und deswegen brauchen wir auch Dinge, die wir machen, nicht auf Ewigkeit bauen. Das tut Gott. Was wir tun, ist endlich. Und sag mal so, es hat ja auch was. Weil dann kommt eine Zeit, da kann ich drauf schauen, wo stehen wir, wo geht's hin, brauchen wir Festigung, brauchen wir ein Umdenken, müssen wir Dinge neu denken. Und es gibt ja in jeder Zeit in unserer Gesellschaft neue Herausforderungen. Ja. Für uns heute würde ich sagen, eine der großen Herausforderungen, wie bringe ich die Botschaft Jesu in eine mit Informationen völlig übersättigte Gesellschaft, ein völlig übersättigtes Umfeld. Ihr merkt das ja, also jeder, der ein Smartphone hat, der kriegt das ja mit. Macht bling und bling und die Hälfte der Gruppen oder man hat alles ausgeschaltet, die Töne und so weiter. Und dann macht bling und du reagierst nicht dahin, dann läuft es aus dem Bildschirm raus. Und dann ist es vergessen. Also so geht es bei mir zumindest regelmäßig. Wenn ich nicht gleich irgendwie, oder du hast angeguckt, mache ich später, aus dem Bildschirm raus, vergessen. Und das ist nur eins der harmloseren Beispiele. Ja. Oder wie bringe ich das Evangelium, die Botschaft Jesu heute in eine Gesellschaft, in der Lüge und Falschinformation nicht nur normal sind, normal war das schon immer, sondern sogar eine breite Anhängerschaft finden. Ja, sogar, ich habe das Gefühl, manchmal das gilt als schick. Ja, Wahrheiten erfinden und rausposaunen. So, und jetzt in diese, wie bringe ich jetzt den Leute bei, die eigentliche Wahrheit ist in Jesus Christus. Bei so viel Wahrheit, die im Umlauf ist. Und ich glaube, wir sind dieser Aufgabe die letzten Jahre nachgekommen. Haben uns viele Gedanken gemacht. Wir waren in so einer Phase, wo wir differenzieren mussten, wo wir Dinge uns angucken mussten. Ein Scheideweg. Und wir haben uns bewegt. Ja, wir haben gesagt, wir müssen unsere Einladungs-, unsere Willkommenskultur verändern. Es gab mal einen Satz, der ist schon relativ alt hier. Ja, Gastfreundschaft können wir. Ja, für uns. Aber Gastfreundschaft dann für Besucher, die nicht in unser Schema passen. Ja, wer findet bei uns Platz, ohne sich gleich verändern zu müssen oder uns anpassen zu müssen, damit er angenommen und akzeptiert wird. Ja, das waren so Themen der letzten Jahre. Und es ist gut, solche Themen mal zu besprechen. Einiges hat sich verändert. Wir haben einiges in die Wege geleitet. Und nach der Zeit des nach innen Schauens ist wieder Bewegung da. Und die scheint sich jetzt zumindest, wie ich das wahrnehme, auszudehnen. Da wird in nächster Zeit einiges an Informationen fließen. Wir sind nicht an dem Punkt der Thessalonicher. Wir sind bei keiner Erweckung. Die muss Gott schenken. Ja, die muss Jesus schenken. Aber wir sind dabei aufzubrechen und das ist gut. Dann kommt wieder eine neue Phase, beziehungsweise ein neuer Durchlauf. Ich habe vorhin beschrieben, wie die Gemeinde in Thessalonich das Evangelium verbreitet hat. Aktiv, indem sie hinausging. Bei uns ist jetzt das Medium, das Buch, das der Büchertisch unterwegs ist auf verschiedenen Veranstaltungen, wo wir sonst gar nicht vorkommen. Ja, ist jetzt der Kurs angelaufen, persönliche Evangelisation. Wie rede ich über meinen Glauben? Face to face. Jetzt mal üben, ausprobieren. Ja, und wie gesagt, passiv, Willkommenskultur, Gemeinde als Ort der Begegnung. Wenn ihr euch umschaut, ist hier einiges anders als noch vor 2 Jahren. Ein Ort, wo ich mich willkommen fühle, wohlfühle. Es ist bei allem nur Luft nach oben. Darf ja auch sein. Aber um es mit dem am Anfang zu sagen, wieder zu kommen zu dem Weg der Begeisterung. Ich habe in der Vorbereitung ein Satz aus diesem Text total lieb gewonnen. So seid ihr für die Christen in ganz Mazedonien und in der Provinz Achaia zum Vorbild geworden. Ersetzt jetzt mal die Ortsangaben durch Philippsthal und Heringen und die Menschen, die Christen durch Menschen. So seid ihr für die Menschen in Philippsthal und Heringen zum Vorbild geworden. Aber nicht nur dort hat sich die Botschaft des Herrn durch euch verbreitet. Auch an allen anderen Orten spricht man von eurem Glauben, sodass wir darüber nichts mehr berichten müssen. Das ist Strahlkraft. Mich fasziniert es, ja, und mir gefällt es. Und da wollte ich euch heute Morgen ein bisschen mit reinnehmen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, es ist spannend mal zu sehen, wie war denn das damals und wie ist es bei uns heute. Und danke, Herr Jesus, dass du uns im Blick hast und dass du mit uns gehst, damit uns dass du durch die Höhen und Tiefen, die wir manchmal auch durchleben, dass du in all dem bist und dass wir immer mit dem Blick auf dich, mit der Hoffnung leben können. Und danke, dass du in uns wirkst und in uns handelst und uns immer mal wieder einen Schub gibst und sagst, denk mal nach. Denk mal nach, mein Kind, denk mal nach, meine Kinder. Und uns wieder auf neue Wege schickst. Danke, Jesus, dass wir da auf dich vertrauen können und uns dir anvertrauen dürfen. Amen.